Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eigentlich die Ursachen von Flucht, und liegen die Ursachen eher dort oder eher hier? Und meine drei Diskutanten werden dann am Anfang ihre Eingangsstatements dazu halten. Ich möchte sie aber ganz kurz vorstellen. Neben mir sitzt Simone Barrientos, Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke und kulturpolitische Sprecherin der Linken, außerdem Kulturschaffende. Hatte ich den falschen Zettel und wusste es trotzdem. Daneben sitzt Sascha Stanisic. Er ist Mitautor verschiedener Bücher des Manifest Verlags, unter anderem des Buchs Brandstifter, das sich mit der AfD beschäftigt und mit Pegida und Islamhass. Und Rick Reuter. Er ist Autor, Künstler, Aktivist und Herausgeber, außerdem Trainer von geflüchteten Jugendlichen und Rechtsberater von Pro Asyl Österreich. Und wird heute auch immer mal wieder so ein bisschen die rechtlichen Aspekte beleuchten. Und wir möchten dann einsteigen in die Diskussion und uns fragen, als 2015 diese Flüchtlingswelle losging, da haben wir uns ja schon gefragt, dieser Begriff Welle impliziert irgendwie, als wäre das eine Naturkatastrophe, vor der man sich nicht schützen kann, und als würde die uns ganz böse überrollen und als wäre das für uns was furchtbar Negatives. Und das hat schon diese ganzen Gegebenheiten negativ konnotiert. Und deswegen wollen wir uns fragen, ist diese Krise vielleicht von den Medien gemacht oder ist es eine tatsächliche Krise? Und ich würde da jetzt einsteigend Sascha bitten, sein Eingangsstatement zu geben.
Ja, okay. Vielen Dank erstmal und schönen guten Morgen an alle. Ich freue mich sehr, heute hier auf der Buchmesse zu sein. Ich freue mich besonders, dass es vielen Verlagen gelungen ist, durch die Initiative Verlage gegen Rechts hier ein eindeutiges Zeichen gegen rassistische Hetze und Diskriminierung durch rechte, rechtspopulistische, rassistische Verlage zu setzen. Ich glaube, das hat eine große Wirkung schon gehabt, und das tut der Messe nach den Ereignissen der Frankfurter Buchmesse sicherlich sehr gut. Ich habe mich sehr über den Titel der Veranstaltung gefreut, denn ich glaube, das ist angesichts der Tatsache, dass wir auf einer Buchmesse sind, sehr ratsam, auch darüber zu sprechen, mit welchen Worten und Begriffen wir eigentlich solche politischen Entwicklungen benennen und was solche Worte und Begriffe und Zuschreibungen eigentlich mit der Debatte darüber machen. Weil der Begriff Flüchtlingskrise suggeriert ja in der einen oder anderen Art und Weise, dass die Flüchtlinge eine Krise ausgelöst haben oder dass die Flüchtlinge die Krise sind oder die Krise nach Deutschland oder Gott weiß wohin gebracht haben. Und meine erste These wäre, es ist genau andersrum. Die Flüchtlinge sind nicht Ursache einer Krise, sondern sie sind Folge und Opfer einer oder von vielen verschiedenen Krisen. Und Krisen fallen nicht vom Himmel, sondern Krisen haben konkrete gesellschaftliche Ursachen und sind im Endeffekt auch menschengemacht. Und wenn wir deshalb über die Krise sprechen, die zu gigantischen Fluchtbewegungen auf der Welt führen, dann sollten wir auch darüber sprechen, was sind die Gründe, und in der Folge natürlich auch, was können denn dann Lösungsansätze sein. Es gibt aus meiner Sicht auch eine andere Aussage, auf die ich direkt am Anfang eingehen will, die die Realität verzerrt und zu einer aus meiner Sicht unsäglichen Debatte führt, nämlich die Aussage, wir können nicht alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen. Und diese Aussage, die wird mittlerweile ja kaum mehr in Frage gestellt, weil sie so offensichtlich logisch ist. Wenn man einen Satz einfach sachlich behandelt, dann kann man natürlich sagen, ja, stimmt. Aber das wäre ungefähr so, wie wenn die Veranstalter der Leipziger Buchmesse sagen würden, wir beschaffen jetzt den Besuchertag ab, weil hier reichen die Kapazitäten nicht aus, alle Buchleserinnen und Buchleser Deutschlands hier aufzunehmen. Weil das ist einfach nicht auf der Tagesordnung. So wenig wie alle Buchleserinnen und Buchleser diese Messe besuchen werden, werden nicht alle Menschen, die auf der Welt auf der Flucht sind, den Weg nach Deutschland oder Europa antreten, beziehungsweise können ihn gar nicht antreten. Wir haben auf der Welt 60 Millionen Menschen, die nach offiziellen Angaben gerade auf der Flucht sind. In Wirklichkeit sind es wahrscheinlich viel, viel mehr, weil zum Beispiel Menschen, die aus jetzt umweltbedingten Gründen, Klimakatastrophe, Ähnliches, die Flucht antreten müssen, in diesen offiziellen Statistiken gar nicht vorkommen. Und wenn man sich dann anschaut, wo diese Menschen sind, dann stellt man fest, dass fast 90% von ihnen sich in den Ländern des globalen Südens aufhalten. Dass von diesen 60 Millionen 38 Millionen sogenannte Binnenvertriebene sind, also Menschen, die in dem Land, in dem Staat, in dem sie ihren Wohnort, ihre Heimat verlassen mussten, erst einmal geblieben sind. Und wenn man sich anschaut, wie die Verteilung von Geflüchteten auf der Welt aussieht, dann stellt man fest, dass die Länder, die zum Teil am ärmsten sind, die meisten Geflüchteten aufnehmen. Wir reden viel über syrische Kriegsflüchtlinge. 2 Millionen oder bis zu 2 Millionen von denen sind im Libanon, in einem Land, was 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat. Das wäre auf Deutschland bezogen eine Zahl von 20 Millionen, die hier aufgenommen werden müssten, um ähnliche Relationen zu erreichen. Ein Fakt, der im Zusammenhang mit den Ereignissen von 2015 auch in der Regel unter den Tisch fällt, ist, dass ein Auslöser dafür, dass sich eine wachsende Zahl von Menschen auf den Weg nach Europa gemacht haben, war, dass die Ausstattung, die finanzielle Unterstützung für die Flüchtlingslager, die es in den Ländern des Südens gibt, reduziert worden war durch eine ganze Reihe von westlichen Staaten, damit die Lebensverhältnisse in diesen Lagern unerträglich wurden und eine wachsende Zahl von Menschen sich dann auf den Weg gemacht hat. Wenn wir jetzt über Ursachen sprechen, dann kann man, denke ich, einige erstmal grobe Ursachen nennen. Die eine ist natürlich Krieg, eine andere ist Hunger, Elend, ich würde sagen Ausbeutung. Eine andere ist Verfolgung und Diskriminierung aufgrund verschiedenster Dinge, aufgrund politischer Aktivität, sexueller Orientierung, oftmals ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit und zunehmend Flucht aufgrund von Umweltkatastrophen, Stichwort Klimaveränderung. Wenn man sich diese Sachen anschaut und sagt, das sind die Ursachen, dann sollte man weitergehen und die Frage stellen, was sind denn die Ursachen dieser Ursachen? Und wenn wir die Frage stellen, und ich habe nicht so viel Zeit, darum müssen wir das ein bisschen holzschnittartig machen, dann würde ich sagen, landen wir bei der Weltwirtschaftsordnung und den Machtverhältnissen, die auf diesem Planeten existieren. Dann landen wir bei Dingen wie Waffenexporten. Dann landen wir bei Dingen wie Unterstützung von diktatorischen Regimen. Dann landen wir dabei, sage ich gleich noch was zu, dass Abkommen unter dem Titel Fluchtursachenbekämpfung geschlossen werden von westlichen Staaten der EU mit Diktaturen in Afrika und anderen Ländern, die dann nicht die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern, sondern die Sicherheitsapparate ausbauen. Dann landen wir bei Handelsabkommen, die dazu führen, dass die Märkte in Afrika für westliche europäische Produkte geöffnet werden und den Menschen die Lebensgrundlagen genommen werden. Landen wir bei Landgrabbing, bei der Ausbeutung dieser Länder und der Menschen in diesen Ländern durch multinationale Konzerne. Und wir landen beim Klimawandel, der natürlich auch nicht vom Himmel fällt, auch wenn es immer noch Präsidenten auf dieser Welt gibt, die der Meinung sind, den gäbe es gar nicht. Das ist natürlich genauso eine Veränderung, die durch die Wirtschaftsweise und durch die profitgesteuerte Produktion verursacht wird. Und ich glaube, dass man Dinge beim Namen nennen muss. Und was wir erleben, ist ein Imperialismus des 21. Jahrhunderts, in dem die multinationalen Konzerne, die reichen Staaten es geschafft haben, sozusagen eine neue Form des Kolonialismus zu etablieren, die eine massive Ausbeutung der großen Mehrheit der Menschen im Süden dieses Planeten zur Folge hat und die zwangsläufig dazu führt, dass Menschen sich die Frage stellen, hier kann ich nicht weiter leben und ich mache mich auf den Weg, irgendwo ein lebenswerteres Leben zu finden. Und in dem Sinne finde ich, dass wir jeden Geflüchteten und jede Geflüchtete, die hier ankommen, als eine Anklage an diese Verhältnisse verstehen sollten. Und wenn wir über Fluchtursachen bekämpfen sprechen, das ist ja gerade ziemlich en vogue. Also über viele Jahre war es so, dass nur Linke gesagt haben, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Und heute steht das in jedem Koalitionspapier. Heute sagt das jeder bürgerliche Politiker, jeder CDU-Minister und ich glaube auch AfD-Vertreter sagen das mittlerweile. Die meinen damit nur was völlig anderes. Die meinen damit nicht, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verändern und zu verbessern, sondern die meinen damit, in diesen Staaten den Sicherheitsapparat auszubauen, um zu verhindern, dass Menschen sich auf den Weg nach Europa machen können. Und deshalb denke ich, dass wenn wir... Wie lange habe ich schon?
Nicht mehr.
Okay, sage ich noch zwei, drei Sätze und komme zum Schluss. Darum denke ich, wenn wir darüber sprechen, Fluchtursachen zu bekämpfen, dann müssen wir sie hier bekämpfen und an die gesellschaftlichen Strukturen rangehen. Der Jean Ziegler, den einige kennen, der hat mal gesagt, man muss den armen Ländern nicht mehr geben, sondern weniger wegnehmen. Und in dem Sinne glaube ich, dass die Aufgabe ist, hier die politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse anzugehen, um eine andere Politik, aber auch eine andere Wirtschaftsordnung zu erreichen, die die tatsächlichen Ursachen von Flucht und Vertreibung beenden kann. Dankeschön.
Ja, danke Sascha. Das war ein schon mal sehr ausführliches Statement. Ich denke, es überschneidet sich auch in vielen Punkten mit dem, was Simone Barrientos jetzt als ihr Eingangsstatement sagen möchte.
Ja, ich lasse jetzt mein Eingangsstatement beiseite, weil vieles von dem, was ich gesagt hätte, schon gesagt wurde und es ist ja blöd, es zu wiederholen. Aber ich möchte nochmal eingehen auf diesen Punkt, dass ja so getan wurde 2015, als wäre da so ein Tsunami über uns hergerollt. Und das ist natürlich völliger Unsinn, weil seit vielen, vielen Jahren ganz viele Organisationen, unter anderem UNHCR, gesagt haben, da kommt was auf uns zu. Also der Krieg in Syrien, irgendwo habe ich es auf meinem Zettel, der lief ja zu dem Zeitpunkt schon seit 6 Jahren. Diese ganzen Konflikte in Nahost gab es lange, diese Armutsprobleme in Afrika, die zunehmenden, gab es. Es kommt dann übrigens an der Stelle hinzu, dass die Menschen, die dort leben, eben nicht mehr isoliert waren, sondern die haben da inzwischen auch Internet, die sehen, wie man in Europa lebt und haben also auch einen Vergleich und sehen dann gar nicht ein, warum sie eigentlich da im Dreck sitzen bleiben wollen. Also die Globalisierung hat dazu geführt, dass natürlich auch dort in den Gebieten, wo man früher sozusagen weg von der Welt und seine Umfeld als Normalität betrachtet hat, nicht mehr als Normalität betrachtet, weil man andere Informationen hat. Aber dass da was auf Europa zukommt, war klar und geändert wurde einfach gar nichts, sondern es wurde weiter destabilisiert, es wurde weiter Ausbeutung eher verschärft als vermindert und es wurde einfach vollkommen ignoriert. Es wurde begonnen, Zäune zu bauen, es wurde begonnen, sich abzuschotten. Das Asylrecht wurde verschärft. Wir wissen ja, die Verschärfung der Asylkompromiss war, jetzt können Sie mir bestimmt helfen, aber genau, seit 1993 gab es diesen sogenannten Asylkompromiss. Eigentlich war das schon fast eine Vorbereitung auf jetzt, weil mit diesem Kompromiss hat man sich eingestanden, dass man ab in Zukunft den Tod von Menschen an den Grenzen von Europa billigend in Kauf nimmt. Und das tun wir täglich. Wir alle, ob wir es wollen oder nicht, als Europäerinnen nehmen den Tod, das Sterben von Menschen billigend in Kauf. Und ich saß gestern im Bundestag, da wurde darüber debattiert, über die Situation in Afrin. Und alle Fraktionen, alle übereinstimmend, haben das Vorgehen der Türkei als Völkerrechtsbruch klassifiziert. Und dann fragten wir zur SPD rüber, ja, aber ihr seid doch in der Regierung, wieso rührt sich denn die Regierung nicht, wieso nimmt man nicht die NATO in die Pflicht? Da sagte der Genosse von der SPD, wir sind hier die Fraktion und nicht die Regierung, wo ich dachte, ja, ist ja ein Ding, ist ja, was ist denn jetzt los? Man kann es gar nicht glauben, aber dachte dann, okay, das bietet dann auch eine Chance, dann können wir also außerhalb der Regierung über die Fraktionen Mehrheiten suchen, weil die sind ja offenbar nicht die Regierung, sondern die Fraktion. Mal gucken, was sich da an Möglichkeiten ergibt. Aber es ist eine völlig absurde Situation, man weiß genau Bescheid, man weiß, was da in Afrin passiert. Man möchte schreien vor Zorn, weil es kaum zu ertragen ist, weil das wirklich so entsetzlich ist, was ganz konkret dort jetzt abgeht. Und ich habe so das Gefühl, Afrin müsste eigentlich das neue Vietnam werden. So wie es das Vietnam für die USA war, müsste Afrin das neue Vietnam für Europa werden, wo wirklich die Leute massenhaft auf die Straße gehen und sagen, nein, nicht mehr mit uns. Es passiert ja ansatzweise. Wir brauchen das. Was die Zahlen betrifft, gab es tatsächlich 2015 einen Höhepunkt. Aber ansonsten hatten wir zum Beispiel in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, viel höhere Zahlen von Asylbewerbern. Ich lebe in Bayern und möchte ganz kurz, wenn ich noch eine Minute habe, eingehen auf das. Das eine ist, die Leute kommen, dazu wurde ja schon viel gesagt. Das andere ist, wie gehen wir mit den Leuten um, die hier sind. Ich lebe in Bayern. Bayern war da echt vorbildlich, was die Bevölkerung betrifft. Bayern hat ja so diese Vereinsstruktur, wenn da irgendwo Not am Mann ist, gründet man Verein und löst das Problem. Da wurde also ganz pragmatisch gearbeitet, da wurden ganz viele dezentrale Unterkünfte aufgemacht, die Leute hatten Kontakt zur einheimischen Bevölkerung, muss man in Bayern dann sagen, das würde Horschel gefallen. Es ist ganz viel aufgebaut worden, ganz viel gemacht worden und jetzt wird das zerstört und es macht mir Angst, weil ich denke, das gefährdet die innere Sicherheit ganz massiv. Ich habe da die afghanischen Jungs, die in die Schule gegangen sind, die als Minderjährige kamen, die Deutsch gelernt haben, die einen Ausbildungsplatz haben und ihn nicht antreten dürfen, weil die nicht arbeiten dürfen und weil sie keine Erlaubnis bekommen. Im Moment sind wir noch damit beschäftigt, nach den Ablehnungsanträgen dann Anwälte zu besorgen, ob wir ihnen auf Dauer helfen können. Wir wissen es nicht. Wir werden sie nicht alle retten können. Und wir werden also auch da, wir, die wir uns eigentlich solidarisieren und helfen, in Sippenhaft genommen, in Anführungsstrichen, wir werden irgendwann auch den Tod von diesen Jungs billigend in Kauf nehmen, wenn die zurückgeschickt werden und wir das nicht schaffen, alle hier zu halten. Also das, in mir löst das so viel Zorn aus. Und ich wünsche mir, dass das ganz viel Zorn im ganzen Land, in ganz Europa auslöst. Also mir fehlen an der Stelle dann wirklich die Worte und ich hoffe, es entsteht wirklich so eine ganz breite zivilgesellschaftliche Initiative, die sagt, nee, es langt. Dankeschön.
Ja, danke, Simone. Ich glaube, diesen Zorn, das ist wirklich das, was uns alle hier heute auch hierher getrieben hat. Und Rick, es ist, glaube ich, jetzt auch für dich ein super Punkt anzusetzen als Asylanwalt.
Ich mag mich erstmal meinen Podiumskolleginnen total anschließen. Ich bin ein bisschen verschlafen. Wieso? Weil gestern ein Klient von mir in Schub aufgenommen wurde, um das vielleicht mal ein bisschen zu personalisieren. Das ist ein junger Mann aus afghanischer Familie, der allerdings schon im Iran geboren wurde, weil seine Eltern damals in den 90ern aus Afghanistan in den Iran geflohen ist. Der war noch nie in seinem Leben in Afghanistan, ja. Der ist aus dem Iran dann nach Europa geflohen, weil Afghaninnen im Iran komplett entrechtet sind, ja. Weder gibt es eine Arbeitserlaubnis, noch habe ich jegliche rechtliche Ansprüche. Viele der jungen Männer wurden mit den Milizen gezwungen, nach Syrien in den Krieg zu ziehen und so weiter. Es gibt also reichlich Fluchtursachen. So, nun kommt dieser junge Mann nach Österreich, stellt einen Asylantrag und Österreich sagt, ja, kann ja sein, dass sie im Iran schlecht behandelt wurden, aber das Asylrecht bezieht sich auf den jeweiligen Herkunftsstaaten, das ist bei ihnen Afghanistan und sie haben kein asylrelevantes Vorbringen für Afghanistan, tut uns sehr leid. So, jetzt gab es bis vor kurzem, bis in Dezember hinein eine Judikatur in Österreich, die dort oft noch gesagt hat, okay, dieser Mensch hat keinerlei sozialen Kontakte in Afghanistan, die Wirtschaft ist total am Ende, er sollte zumindest subsidiären Schutz erhalten. Was heißt, er wäre in Afghanistan erniedrigender Behandlung ausgesetzt. Es wäre gut möglich, dass er Opfer des bewaffneten Konflikts wird. Geben wir ihm zumindest den Schutz, wenn nicht Asyl. So, durch ein neues Urteil im Dezember durch den Verfassungsgerichtshof wurde erkannt, dass auch junge Menschen ohne jegliche familiäre und wirtschaftliche Anbindung und ohne jemals dieses Land gesehen zu haben, nach Afghanistan zurückgeschickt werden können. Das ist jetzt schon in Einzelfällen passiert. Und nein, das sind keine Kriminellen, das sind auch keine Identitätsverweigerinnen, sondern einfach nur Leute, die noch niemals in diesem Land waren. So, jetzt kommt der junge Mann dann bald, wenn wir, was unwahrscheinlich ist, noch irgendwie in der dritten Instanz Erfolg haben, in Kabul an und kennt dort niemanden, bekommt absolut unzureichende Unterstützung. Was macht dieser junge Mann? 7 von 10 Menschen, die aus Europa nach Afghanistan zurück abgeschoben werden, fliehen direkt wieder. Zum Beispiel in den Iran oder nach Pakistan, je nach Kontext und Zugehörigkeit. Was machen andere, wenn sie unbedingt Geld brauchen, um für diese Flucht aufzukommen? Nun ja, die einzigen Leute im Moment mit Kabul, die gescheite Jobs anbieten, sind teilweise wiederum regierungsfeindliche Kräfte. So werden Fluchtursachen geschafft, meiner Meinung nach. Und das macht schon sehr zornig und verzweifelt. Ich meine, ich lebe in Österreich. Wir haben in Österreich noch eine bisschen Zuspitzung der politischen Lage. Wir haben eine Regierung, die vielleicht vergleichbar wäre mit einer CSU-AfD-Regierung, die sehr gut vernetzt ist. Und wir haben einen Innenminister, Herbert Kickl, der seit Jahrzehnten einfach durch rassistische Hetze in erster Linie populär geworden ist, der nun die Verfügungsgewalt über die Polizei besitzt und Österreich zum Abschiebeweltmeister machen möchte. Was das auslöst bei den betroffenen Communities, bei den Leuten, die noch keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, aber auch bei all den tollen ehrenamtlichen Betreuerinnen, Deutschlehrerinnen, Familien, die die Menschen aufgenommen haben, wo jetzt bald eine neue Gesetz erlassen werden soll, dass die Leute wieder aus den privaten Unterkünften in Sammellager kommen, was das auslöst, das ist für mich eine Krise. Ja, und zwar eine absolute Krise der Empathie, und ich finde es ein Wahnsinn, dass nicht viel mehr Leute zornig sind und sich dagegen wehren. Ja.
Ja. Möchte direkt jemand darauf reagieren, was Rick jetzt gesagt hat?
Darf ich? Also ich kenne das aus Bayern eben, ich habe es ja schon kurz angerissen, auch sehr, sehr gut, weil ich dort in der Flüchtlingshilfe tätig bin und eben auch mit ganz vielen Leuten zu tun habe, die das machen. Das Interessante ist, dass darunter ganz viele Menschen sind, die sich vorher wahrscheinlich eher als unpolitisch bezeichnet hätten und die sich jetzt darüber politisieren, weil die diese Diskrepanz sehen. Also es gibt ja auf der einen Seite diesen Integrationsdruck, ne, ihr müsst jetzt, wo ich immer denke, die sollen sich nicht integrieren, die sollen sich assimilieren offenbar oder weiß man nicht. Und auf der anderen Seite aber werden die Möglichkeiten einfach weggewischt, also die Möglichkeiten, Deutsch zu lernen. Da wird also im Vorfeld schon entschieden, ob jemand eine Bleibeperspektive hat. Und wenn nicht, dann kriegt er eben keinen Deutschkurs. Wo ich immer denke, das müssen doch aber im Zweifel Gerichte entscheiden, ob da jemand wirklich keine Bleibeperspektive hat. Da wird doch Recht vorweggenommen. Da wird doch willkürlich entschieden, bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen wurde. Und die sitzen dann 2 Jahre oder länger in irgendwelchen Massenunterkünften und dürfen nichts tun. Also als Tipp übrigens, ich verschenke da im Moment immer Bubble-Accounts zum Deutschlernen. Das geht ganz gut, weil man damit interaktiv arbeiten kann. Ich will jetzt keine Werbung für diese App machen, aber das ist wirklich ein gutes Mittel, um das zu durchbrechen, damit die eine Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen. Es ist vollkommen absurd, die politischen Forderungen einerseits und was da geschwafelt wird, von wegen, was da alles getan wurde und dem, was da zerstört wird an schon geleisteter Arbeit und auch unmöglich gemacht wird an zukünftiger Arbeit. Und ich kenne übrigens auch die Situation, dass dann Jungs zu mir kommen und vor mir sitzen, grau im Gesicht vor Angst. Also diese Angst in diesen Gesichtern, weil dieser Ablehnungsbescheid gekommen ist. Wirklich ganz große Verzweiflung. In einem Fall haben Mitbewohner dann gemerkt, da stimmt was nicht, weil der eine Woche lang nicht aus dem Bett kam, einfach nicht mehr aufstand, weil der diesen Bescheid bekommen hat und aber niemandem Bescheid gesagt hat. Dann war die Frist fast abgelaufen. Also 5 Tage blieb er im Bett, 7 Tage hatte er Frist, Einspruch einzulegen. 7 Tage. Da muss ein Anwalt gefunden werden. Anwälte sind kaum noch zu finden, weil die völlig überlastet sind, die Anwälte, die das machen. Und man kann es eigentlich gar nicht fassen, ehrlich gesagt. Es ist furchtbar.
Ich will eine Sache kurz, vielleicht noch, weil du gesagt hast, eure Regierung wäre vergleichbar mit einer CSU-AfD-Regierung. Ich finde, wir sollten schon wahrnehmen, was die Regierung, die wir jetzt seit dieser Woche haben, also wie die startet, gerade auch bei dem Thema. Und dass sozusagen die erste öffentlichkeitswirksame Aussage unseres neuen Heimatministers ist, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Dass der neue Gesundheitsminister als erstes nicht über Gesundheit redet, sondern die Armen in diesem Land verhöhnt. Das zeigt schon, in welche Richtung das gehen soll. Und ich glaube, dass wir auch wahrnehmen müssen, dass sozusagen dieser Koalitionsvertrag zwar in sozialpolitischen oder anderen Fragen jetzt keine besondere Rechtsverschiebung darstellt, aber in Fragen von Flüchtlingspolitik, in Fragen von innerer Sicherheit, staatlichem Ausbau schon sehr, sehr wohl das darstellt und dass es auch sehr schnell gehen kann. Schweden galt über viele Jahre als ein Land der liberalsten Flüchtlingspolitik. Das hat sich 2015 in einem atemberaubenden Tempo geändert. Und zwar unter keiner Rechtsregierung. Und das ist heute ein Land, was mit am schlimmsten, am restriktivsten abschiebt. Ein Bekannter von mir der aus Pakistan nach Skandinavien geflohen ist, ist vor wenigen Tagen aus Schweden abgeschoben worden, obwohl er nachweislich ein Folteropfer einer ethnischen Minderheit der Balutschen in Pakistan ist. Also das als Beispiel, wie schnell solche Entwicklungen unter dem Druck der AfD hier gehen können. Aber wie wichtig es ist, dass da eben entsprechend auch Gegenöffentlichkeit geschaffen wird.
Vielleicht auch ganz interessant zum dann Beschwerde gegen den ersten Bescheid einlegen. Es ist ja in Deutschland und Österreich ungefähr mit derselben Quote so, dass die erstinstanzlichen Verfahren sozusagen dann später beim Gericht sich als falsch herausstellen. Ja, dass sehr, sehr viele Beschwerden gewonnen werden. Und gleichzeitig, was tun die rechten Kräfte? Sie regen sich darüber auf, dass so viele Menschen eine Beschwerde einlegen, ja. Und dort sehen wir, glaube ich, genau diesen sehr kritischen Punkt, dass eigentlich egal ist, was man vollzieht, wie sehr man sich an die Rechtsstaatlichkeit hält, sogar der Vollzug der rechtsstaatlichen Rechte und Pflichten, die ich habe, auch als jemand, der hier neu ankommt, wird mir im Endeffekt negativ ausgelegt. Ich sage teilweise meinen Klientinnen inzwischen, passen Sie beim Deutschlernen auf. Denn wir hatten jetzt schon Bescheide, wo drin stand, ja, Sie haben so gut Deutsch gelernt, das ist hervorzuheben, gerade deswegen haben Sie eine Möglichkeit, in Kabul oder in Bagdad wieder eine Anstellung zu finden.
Ja, das wird ja begründet, Sie sind ja talentiert, Sie können sich überall durchschlagen, so ungefähr. In einem Ablehnungsbescheid stand mal, dass der junge Mann schließlich gesund ist und keine Familie hat, um die er sich kümmern muss. Deswegen wird er sich mit Gelegenheitsarbeiten irgendwie am Rande des Existenzminimums durchschlagen können. Das ist dann, ne, also als ich meinen ersten Ablehnungsbescheid bekommen habe, dachte ich, ich bin im falschen Film. Wir sind dann, Leander Sukow und ich, damit auf Lesetouren gegangen, weil man das öffentlich machen muss, weil man es wirklich nicht glauben kann. Wir haben ja in Bayern mit Horst Seehofer schon lange Kummer, mit Horst Seehofer und Konsorten. Jetzt kriegen wir das auf den Bund, auf der Bundesebene. In Bayern passiert gerade Folgendes. Da gab es ganz, ganz viele dezentrale Unterkünfte, was dazu führte, dass die dort angekommenen geflüchteten Leute eigentlich alle Kontakt hatten zu Helferkreisen deutscher Bevölkerung und so weiter. Sodass da natürlich auch soziale Kontrolle da war. Jetzt wird es rückgebaut. Die werden alle dicht gemacht. Gerade gestern gehört, dass zwei bei uns in Ochsenfurt, auch da, wo ich lebe, zugemacht werden. Und die Leute werden zurückgebracht in große Unterkünfte, in Kasernen und so weiter und so fort. Bei denen ist dann der Zugang von Helfern extrem erschwert. Das hat man auch überhaupt, ist ja für alles gesorgt. Braucht man nicht. Und das führt dazu, dass die soziale Kontrolle verschwindet und dass das Problem vielleicht auch ein bisschen aus unserem, oder es ist gewollt, dass es aus unserem Blickfeld entschwindet. Weil dann können die Leute nämlich ohne großes Aufsehen, dann kommt der Bus, dann werden die eingeladen, ab zum Flieger, tschüss. Das ist in einer Kleinstadt, kleinen Unterkunft natürlich eine andere Nummer. Und da werbe ich so ein bisschen um Aufmerksamkeit. Wir dürfen das nicht zulassen, wir müssen das im Blick behalten. Es wird dann mit Sicherheit, werden sich Dramen abspielen in diesen großen Unterkünften, passiert ja auch schon. Aber es dringt dann vielleicht nicht mehr nach außen. Also wir müssen da ganz hartnäckig sein und dranbleiben. Und wenn man dann wieder ist bei dieser Frage, wessen Krise, es ist die Krise dieser Menschen, die zu uns gekommen sind, aus verschiedensten Gründen, die alle gleich furchtbar sind. Aber es ist auch die Krise der helfenden Menschen inzwischen hier, die auch daran verzweifeln und überhaupt nicht kapieren, was ist denn, das ist, also diese Unmenschlichkeit überhaupt nicht begreifen, weil sie das nicht für möglich gehalten haben in Europa. Also gerade diese Menschen, die eher unpolitisch, so aus kirchlichen und solchen Kreisen kommen. Und darin liegt aber auch eine Chance, weil wenn wir die mitnehmen, also jetzt ich als Linke, aber auch soziale Bewegungen sonstiger Art, NGOs und so weiter, dann schaffen wir vielleicht auch diesen zivilgesellschaftlichen Aufbruch, der sagt, nee, jetzt ist Schluss hier.
Ich würde gerne in dem Kontext nochmal, weil wir sind ja auf der Buchmesse, die Frage stellen, was kann denn Kultur da an der Stelle tun? Vielleicht, Sascha, du bist ja vor allem Autor, hast wahnsinnig viele Bücher schon über zu dem Thema geschrieben. Wie würdest du darauf reagieren?
Wahnsinnig viele nicht. Also zwei, aber... Und das sind schon eher politische Bücher als jetzt Kultur, in dem Sinne, wie ich den Begriff verstehe. Von daher kann, glaube ich, Simone vielleicht besser darauf reagieren. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Also ich lebe in Berlin-Neukölln und da gibt es eine ganze Reihe von Kulturprojekten, Theaterprojekten, die Jugendliche aus dem Stadtteil einbeziehen und auf die Bühne bringen und deren Probleme in den Schulen im Stadtteil auf die Bühne bringen. Und das ist, denke ich, etwas, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Also sowohl die Kultur dazu zu nutzen, gegen Öffentlichkeit noch sozusagen eine Gegenerzählung zu schaffen, also der öffentlichen oder der dominanten Darstellung der Verhältnisse etwas entgegenzusetzen, aber auch die Betroffenen einzubeziehen in das Kulturschaffen. Ich glaube, das ist das, also dieser Integrationsbegriff, den finde ich auch, da kann man lange drüber diskutieren. Du hast gerade gesagt, der wird in der Regel, wenn man ihn seziert von demjenigen, die den am meisten benutzen, dann ist damit eher Assimilation gemeint als Integration. Aber solche Projekte sind sicherlich sehr sinnvoll, um als Zusammenleben von Menschen, insbesondere Jugendlichen, viele der Geflüchteten sind junge Menschen, hier auch voranzutreiben. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass diejenigen, die kulturschaffend auf höherer Ebene sind, sich da mal ein bisschen mehr zu Wort melden würden. Also als ich politisch aktiv wurde in den 80er Jahren, da gab es schon mehr Musiker oder Schauspielerinnen, Schauspieler, die einfach sich deutlich zu Wort gemeldet haben und nicht irgendwie im Schlepptau der bürgerlichen Politik dann mal ein Konzert gegeben haben. Das würde ich mir sehr wünschen. Und das gilt auch für Verlage. Verlage gegen Rechts hat, glaube ich, jetzt 70 Verlage, Einzelpersonen, die das unterschrieben haben. Mir fehlen da einige der größeren Verlage, muss ich sagen.
Ja, willst du oder soll ich? Bitte. Also als Verlegerin einerseits und jetzt eben kulturpolitische Sprecherin ist mir Sprache etwas sehr Wichtiges und Sprache macht ja was mit Gesellschaft. Ich habe vor einer Woche im Bundestag meine erste Rede gehalten, da hat die AfD den Antrag eingebracht, deutsche Sprache ins Grundgesetz zu nehmen. Das ist völlig absurd, weil Deutsch als Amtssprache ist verankert. Man könnte das reinnehmen, aber es ist eigentlich sinnlos, weil ihr alle klar ist. Und die Frage ist dann immer, warum stellen die so einen Antrag? Wir wissen, das ist völlig klar. Ich habe ihnen damals gesagt, also der AfD, man muss sich immer fragen, was sagt sie, was meint sie, was will sie? Und Herr Brandner brüllte mich dann an, ja, was wollen denn, sagen Sie es uns doch, habe ich gemacht, habe ich gesagt, Sie sagen Volk, Sie meinen völkisch, Sie wollen ausgrenzen. So. Und Sprache, also wenn man sich anschaut, was sich da, ich will mal als Zäsur so Sarrazin nehmen, was sich da seitdem verschoben hat, was wieder sagbar ist, was da möglich geworden ist. Und einer meiner Ansätze wäre zum Beispiel, dass wir uns unsere Sprache, unsere Wörter wieder zurückholen. Zum Beispiel Tradition muss kein negativ belegtes, im Gegenteil. Wir müssen das mit Inhalt füllen. Auch Heimat. Heimat nicht als Mittel zur Ausgrenzung, sondern Heimat als Einladung an einen Ort, wo man sich heimisch fühlt. Oder da gibt es ganz viele Begriffe, die wir uns einfach zurückholen müssen. Im Übrigen gibt es, du hast natürlich recht, man wünscht sich von Kulturschaffenden manchmal lautere Stimmen. Das Gemeine ist, es gibt sie und die sind ganz laut und die machen ganz viele Sachen. Die kommen nur nicht vor. Wer vorkommt, sind immer die Brüllaffen von rechts. Ne? So dass man den Eindruck bekommt, die sind viel mehr, aber die sind nicht mehr, die sind lauter. Die sind lauter, die sind skrupellos, die schämen sich für nichts. Und wir sind viel, viel mehr. Ich stelle das immer wieder fest. Wir müssen irgendwie lauter werden, aber ohne, dass wir brüllen, sondern wir müssen aber uns bemerkbar machen. Und das tun wir ja mit diesem Projekt hier. Und insofern finde ich das ganz, ganz großartig, Verlage gegen Rechts. Bin auch nicht der Meinung, dass man mit Rechten immer reden muss. Nee, man muss ihnen sagen, hier ist Schluss und ab da rede ich mit dir nicht, weil wir keine gemeinsame Gesprächsgrundlage haben. Weil nur auf so einer kann man sich miteinander verständigen. Aber wir müssen über sie reden und wir müssen sie entlarven und wir müssen sie da packen, wo sie sind. Und das sind einfach, es sind Rassisten, es sind Chauvinisten, auch was da an Frauenfeindlichkeit wieder möglich ist. Ich habe das nach der Rede erlebt. Also was ich alles bin, das möchte ich jetzt hier nicht laut sagen, aber das ist eine Welle von Verachtung und Hass und Boshaftigkeit und auch verbaler Gewalt, die da ausgeschüttet wird. Ich glaube, das war vor 10 Jahren noch nicht ganz so. Das wird schlimmer und wir müssen uns da wehren. Ne? Danke.
Ja, auch danke erstmal für Verlage gegen Rechts, weil es das Thema nochmal auf breitere Bündnisbeine gestellt hat und auch einen gewissen Druck ausübt auf die verschiedenen Verlage, auf die Kulturbranche, sich zu positionieren, was lange Zeit nicht der Fall war. Es ist ja nicht so, dass das Compact-Magazin hier das erste Jahr ist. Antaios gibt's auch schon seit ein paar Jahren. Und sozusagen ist es fast traurig, dass so viel passieren musste, dass es im kulturellen Sektor sich dagegen angefangen wird zu wehren. Und was Reden mit Rechts angeht, würde ich auch sagen, es ist ein ziemliches Privileg überhaupt, sich vorstellen zu können, mit Rechten reden zu können. Ich kenne viele Personen, die aus gewissen Gründen nicht so leicht mit Rechten reden können, weil sie von Rechten bereits angegriffen wurden. Ja, ich wurde auch bereits von Rechten angegriffen, nachdem ich mit meinem Freund rumgeknutscht habe. Ja, konnte ich auch nicht sagen, hey, sorry, lass das mal, lass uns reden. So, das sind Menschenfeinde. Genauso wie wir davon ausgehen könnten, dass wenn die hegemonialen Verhältnisse umgekehrt wären und sozusagen Rechte bestimmen, wer reden darf und wer nicht. Ich denke nicht, dass da noch eine Debatte geführt wurde, ob man uns einen kleinen Stand zuweist. Ja, wir werden alle ganz schnell verboten. So, was man jetzt zum Beispiel in Österreich auch sieht mit den Angriffen, den ungarischer Art auf NGOs, auf Kulturinstitutionen, auf Migrantinnen und feministische Vereine. Das sollte auch immer irgendwie klar sein, hier geht es um etwas, denn die Gegenseite geht nicht tolerant mit uns um. So. Nee.
Ja. Einen Gedanken habe ich gerade noch. Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass sich Politik auch nach rechts verschoben hat. Sprich, dass Inhalte, die auf der Straße gebrüllt wurden, dann übernommen wurden. Das zeigt aber auch, dass wenn eine Bewegung auf der Straße sehr, sehr stark und laut ist, dass Politik darauf reagiert. Nun sind die also seit vielen Jahren viel lauter und Politik, also die Politik oder die Mehrheiten, die wir haben, tendiert eher in Richtung Mitte rechts, ohne dann schon ganz rechts zu sein. Das heißt, daran liegt aber auch eine Chance. Also wenn zum Beispiel, ich mache es jetzt nochmal ganz groß auf, Afrin zum Vietnam für Europa wird, ne? Wenn die Bewegung auf der Straße größer wird, wenn es mehr Proteste gibt, immer mehr, dann wird die Politik darauf auch reagieren müssen. Also man darf da nicht verzweifeln und aufgeben, sondern man muss im Gegenteil ganz, ganz vehement da sein. Ja.
Ich wollte einmal noch was zu den Kulturschaffenden sagen, weil ich natürlich nicht den Eindruck vermitteln wollte, dass es nicht viele gäbe, die sehr viel machen. Aber es gibt Kulturschaffende und Kulturschaffende. Es gibt halt welche, die sieht man abends im Tatort oder im Fernsehen und so weiter. Und ich will mal daran erinnern, als Walter Sittler, ein relativ renommierter Fernsehschauspieler, sich in die Bewegung gegen den Bau von Stuttgart 21 eingebracht hat, dann war das eine enorme Stärkung für diese Bewegung, weil der auf einmal bei Jauch, Anne Will oder Gott weiß wo auf den Talkshow-Sesseln saß. Und das fehlt mir, dass solche Menschen, die eine ganz andere Plattform hätten, sich mal deutlicher einbringen. Ein Gedanke noch zur Sprache. Ich denke, das ist tatsächlich wichtig. Und ich finde, da gibt es einen Zusammenhang zu einem anderen Gedanken, den ich noch äußern will, nämlich, dass man natürlich die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen muss. Das ist so eine Plattitüde, ne? Die sagt auch jeder. Aber da ist natürlich was dran. Denn es stimmt ja, dass viele Menschen hier unter schlimmen sozialen Verhältnissen leben. Langzeitarbeitslos sind, keine Wohnung finden, gerade in den Ballungsräumen, die Mieten so explodiert sind. Und dass dann eine Wahrnehmung, die natürlich durch Medien und durch bürgerliche Politik, Regierung, AfD und so weiter geschürt wird, entstehen kann, ich bin gearscht seit Jahren und jetzt kommen die und denen wird gegeben. Da muss man natürlich gegenhalten, weil das ist zum großen Teil einfach faktisch falsch. Aber man kommt nicht drum rum, nach Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, dass wir diese sozialen Probleme angehen müssen. Klar. Und das Angehen dieser sozialen Probleme ist die beste Voraussetzung dafür, eine Bereitschaft der Solidarität mit Geflüchteten zu schaffen. Und dann bin ich bei der Sprache, nämlich bei dem Wörtchen wir. Das benutzen wir alle dauernd und denken nicht drüber nach. Und es wird in der Regel so benutzt, wir und die. Die kommen zu uns. Und dann schafft man ein Wir, in dem auf einmal in dem Wir alle Deutschen, unabhängig von ihrer sozialen Stellung, eine Wir-Gruppe bilden. Und das ist genau das, worauf die AfD und rechte, rassistische, nationalistische Politik aufbauen kann. Dann ist das Wir auf einmal der Langzeitarbeitslose, genauso wie die für einen Mindestlohn schuftende Reinigungskraft und der Großaktionär von Daimler oder der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Alle sind Wir. Und ich finde, wir müssen das Wir in Frage stellen. Wir müssen ein anderes Wir schaffen, was nach sozialen Kategorien ein Wir schafft. Denn ich habe als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin oder als erwerbslose Person in Wirklichkeit viel mehr gemeinsam mit den Geflüchteten, die hier hinkommen, als mit denen, die meine Arbeitskraft kaufen und daraus Millionen, Milliarden Profite machen. Und diese gemeinsame Interessenlage hervorzuheben, zu erklären und auch in Aktion zu bringen, ist aus meiner Sicht die Grundlage dafür, etwas zu schaffen, wo dieser Gedanke, die Menschen, die kommen, bedrohen meine soziale Lage als prekärer oder als Lohnabhängiger, diesen Gedanken aufzubrechen. Ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass wir uns nicht weiter in die Defensive drängen lassen. Und das ist natürlich die Verantwortung von vielen, von der Partei Die Linke meiner Meinung nach, wo aus meiner Sicht gerade auch sehr problematische Debatten zu diesem Thema stattfinden. Aus meiner Sicht eine Aufgabe von Gewerkschaften und anderen, sozusagen in der sozialen Bewegung die Menschen zusammenzubringen. Ich bin auch Verdi-Mitglied. Erste Forderung, Flüchtlinge rein in die Gewerkschaft. Es ist unmöglich, dass es immer noch eine Situation gibt, wo Geflüchtete ein Problem haben, Gewerkschaftsmitglied zum Beispiel werden zu können.
Ich nehme an, das zielt jetzt auf die immer wieder passierenden Vorstöße von Lafontaine und Wagenknecht an. Ich kann nur sagen, in der Fraktion und auch in der Partei gibt es für diesen Quark keine Mehrheiten. Die Partei hat einen anderen, hat sich anders aufgestellt. Darum kämpfen alle Mitglieder in der Partei, dass das auch so bleibt. Und das sind Alleingänge, die man nicht den Linken an sich antasten kann. Ich sage immer, wenn Boris Palmer was sagt, dann sagt Boris Palmer was. Wenn Frau Wagenknecht sagt, ist es die ganze Linke. Also so geht es nicht. Und dass Diskussionen stattfinden, Diskurs. Ja. Genau. Ja. Genau. Und deswegen finde ich das jetzt gerade in dem Zusammenhang wirklich ein bisschen unfair, weil die Linke sich da im Bundestag den Arsch aufreißt für soziale Gerechtigkeit, weil sie immer gegen alles gestimmt hat, auch Sarah Wagenknecht, dass irgendwie Asylrecht verschärft und so weiter. Es ist nicht in Ordnung, das jetzt hier als Vorwurf zu bringen, ganz ehrlich. Da sieht es bei den Grünen ganz anders aus. Also Diskussionen finden statt, aber bitteschön, ne, nicht alle in einen Sack in dem Fall. Danke.
Also ganz kurz, ich bin ja auch Mitglied der Linkspartei und nehme an den Debatten teil. Ich habe gerade gesagt, es gibt solche Debatten jetzt auch in der Linkspartei. Das ist leider so. Und es stimmt, dass sich Vorstand und Fraktionen, also der Vorstand zumindest, in den Fragen deutlich positioniert haben. Aber die Debatte ist da und ich denke, dass wir einen Weg finden müssen. Ich fange jetzt nicht die Debatte über die Partei an.
Doch, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir intervenieren jetzt mal ganz kurz, weil wir wollen jetzt keine parteipolitischen Debatten führen. Wir wollen uns über Flucht und deren Ursache unterhalten. Und ich dachte, habe noch eine Frage, die mir noch während der Diskussion eingefallen ist. Und zwar ist ein Grund, warum wir hier von einer Krise sprechen, ja auch der Hass, der den Geflüchteten entgegenkommt. Wo liegt denn die Ursache für diesen Hass? Das würde mich noch interessieren.
Also dieser Hass, der schlägt ja nicht nur den geflüchteten Menschen entgegen, der schlägt Frauen entgegen, der schlägt allen, die Politik machen, entgegen. Das ist ja, der geht ja viel breiter. Der geht ja nicht nur gegen geflüchtete Menschen, sondern auch alle, die sich für Geflüchtete zum Beispiel engagieren, aber auch ganz massiv, das wird auch immer noch, glaube ich, unterschätzt, gegen Frauen. Woher kommt der? Ganz ehrlich, ich habe ganz viel Verständnis dafür, dass Leute sauer sind wegen ihrer Situation. Gerade in der ehemaligen DDR, die wurden über den Tisch gezogen bis zum geht nicht mehr. Denen wurde ihre ganze Lebenswirklichkeit abgesprochen und so weiter. Aber die haben trotzdem überhaupt gar keine Entschuldigung für das, was sie da machen. Also da muss man auch einen Unterschied machen, denke ich. Verständnis für die Situation, ja. Man muss die wissen, also die Brandstifter, ich sehe die ja jetzt im Parlament gerade. Ich glaube, die haben richtig Spaß daran. Das ist eine Form von Skrupellosigkeit, das ist mir noch nicht begegnet. Wir sitzen ja als Linke genau gegenüber, wir schauen denen ins Gesicht und dann schaut man die sich an. Die haben Spaß daran, die inszenieren das. Da sitzen die intellektuellen Köpfe der AfD, die dann auch erzählen mir dann auch so, dürfen die gar nicht, aber mal Saaldiener oder Autofahrer oder so, die dann Pläne schmieden, wie kriegen wir das jetzt so ausgeschlachtet, dass da wieder eine Hassdemo irgendwo läuft und so. Und die anderen rennen da mit. Ich weiß nicht, ich glaube, Bildung hat was damit zu tun. Unser Bildungssystem hat große, große Löcher. Also gerade was politische Bildung, ich bin im Wahlkampf manchmal eingeladen worden an Schulen und da wurde mir dann von 10 Klässlern gesagt, es ist zum allerersten Mal, dass die sich da wirklich mit politischer Bildung irgendwie auseinandersetzen, hat vorher nie stattgefunden. Also da sind große, große Lücken. Ich glaube, es gibt nicht eine Antwort darauf, aber dieser Hass betrifft eben nicht nur die, sondern viel mehr. Und es ist, die AfD sagt das ja auch, die sagt uns als progressiven Kräften den Kulturkampf an. Das wollen die nicht. Und ja, da wird manipuliert, benutzt. Ich bin da auch ein bisschen ratlos noch, aber es gibt nicht die eine Antwort, glaube ich.
Ich empfehle allen Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, mal in die Bücher von Amtaios Verlag, vom Götz Kubitschek zum Beispiel, reinzulesen. Der beschreibt es ganz gut. Hass ist ein Produkt. Und es geht darum, dieses Produkt zu erzeugen, zu verkaufen, es zu platzieren und somit Stellung zu beziehen und diese Stellung auszubauen. Und das hat auch viel mit spätkapitalistischen Verhältnissen zu tun, in denen Hass als Ware erzeugt werden kann. Und wie man dem entgegensteht, muss man sich fragen, ob man mit Liebe genauso umgehen kann, um dem entgegenzustehen, um mehr Liebe dem Hass entgegen. Das ist schwierig.
Ja, schon, ja. Aber doch, ja, ja. Aber Liebe in die richtige Richtung. Also sozusagen, also wer mich hasst, den muss ich nicht zurücklieben.
Ne? Na bitte.
Ich würde nur ich glaube, es gibt da viel Hass und wie du gesagt hast, es ist sozusagen ein Teil der Strategie von diesen Kräften, aber nicht alle, die AfD wählen, hassen. Das würde ich auch dazu sagen. Also ich würde da auch zwischen Verzweiflung und Hass unterscheiden. Es gibt, also Verzweiflung ist oft die Basis davon, dass sich Hass entwickeln kann. Es gibt aber auch ein Problem, wenn man in einer Welt lebt, die voller Ungerechtigkeit ist, in der man permanent entfremdet ist, auf dem Arbeitsplatz diskriminiert wird, Gott weiß was, dann sucht man dann natürlich nach irgendwelchen Ventilen. Und wenn es der Weg sozusagen nach oben sich zur Wehr zu setzen so verbaut ist und da wenig Möglichkeiten gesehen werden, dann erscheint es leichter, nach unten auszutreten. Das ist leider etwas, was man in der Geschichte schon oft beobachten konnte. Und auch da gilt wieder, dass man Alternativen schaffen muss, sozusagen die Wut, die ja berechtigt ist, die nicht in Hass umschlagen muss, dann in die richtige Richtung zu lenken.
Ja, es gibt eine Frage aus dem Publikum. Wunderbar. Das Problem der Überbevölkerung.
Also es gibt ganz, ganz viele Fluchtursachen. Ob man Überbevölkerung als Wort, das richtige, wir wurden gefragt, warum wir das Problem Überbevölkerung als Fluchtursache nicht angesprochen haben. Ich empfehle Ihnen diese kleine Broschüre. Da steht ganz viel zu Fluchtursachen drin. Und Überbevölkerung, weiß ich nicht, in welche Richtung Sie da wollen, dass in den armen Ländern sich zu sehr vermehrt wird oder so, oder weiß ich nicht. Wenn man will, dass die Bevölkerungszahlen nicht weiter explodieren, muss man Bildung fördern, das wissen wir alle. Also insofern, klar, auch wieder soziales Problem, Bildungsproblem, ja. Aber hier steht ganz viel drin. Das sprengt den Rahmen jetzt, glaube ich, aber vielleicht möchten die anderen noch was dazu sagen.
Also meiner Meinung nach ist die Antwort, weil es keine Überbevölkerung gibt. Weil man muss das ja in Relation setzen. Wozu? Also zu viel in Relation wozu? In Relation zu den Ressourcen dieser Welt, die Anzahl von Menschen, die wir auf diesem Planeten haben, zu ernähren, mit einem vernünftigen Leben auszustatten, gibt es keine Überbevölkerung. Diese Welt ist reich genug. Das Schlimme ist, dass gerade die reichsten Länder, also die reichsten zum Beispiel an Naturschätzen, Rohstoffen und so weiter, zu den ärmsten Ländern werden aufgrund der Weltwirtschaftsordnung, in der wir leben. Aber ich denke, das ist eine falsche Perspektive. Das ist nicht entscheidend für geflüchteten Bewegungen und das wäre aus meiner Sicht auch ein Begriff, den man wirklich hinterfragen muss.
Unbedingt.
Ja, gibt es noch eine weitere Frage? Weil wir haben jetzt noch 3 Minuten, falls noch jemandem was ganz doll unter den Nägeln brennt. Du hattest gesagt, du hast noch eine zweite Frage.
Hätte ich auch noch?
Einfach richtig nah ranhalten, dann geht's
los. Okay, vielleicht warum, jetzt haben Sie ja gesagt, die Länder im Nahen Osten, ist ja auch so, die haben ja sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, verglichen mit Deutschland, also pro Person. aber wie sich dort zum Teil darum gekümmert wird und mit wessen Finanzen, das ist ja nicht so ganz mit Deutschland vergleichbar.
Ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt hin soll, aber Fakt ist, dass am Anfang, oder da gibt es die größten Flüchtlingslager. Der UNHCR hat sich darum gekümmert. Der bekommt Geld normalerweise aus den sogenannten Wirtschaftsnationen. Die wurden dann massiv gekürzt und dann haben sich die Leute auf den Weg gemacht, weil die keinen Bock hatten, da zu verhungern und zu verelenden. Das ist...
Jetzt ist ja wieder mehr Geld da, auch von Deutschland.
Bitte?
Jetzt ist ja wieder mehr Geld da, auch von Deutschland fürs UNHCR.
Also die Hauptenergie, die im Moment in die Lösung der sogenannten Flüchtlingsfrage gesteckt wird, ist, Zäune zu bauen und abzugrenzen und nicht Fluchtursachen zu begrenzen. Und die Fluchtursachen sind vielfältig. Da gibt es unmittelbare, wie zum Beispiel, dass Lager keine Gelder mehr haben, um die Leute zu ernähren. Und es gibt welche, die ganz nachhaltig und ganz langfristig sind. Da gehören Klimawandel dazu, Armut, Hunger und so weiter und so fort. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es Wirtschaftsflüchtlinge gibt, weil sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge ja auch Opfer einer bestimmten Wirtschaftspolitik sind, einer weltweiten. Insofern sind sie für mich auch immer politische Flüchtlinge.
Genau, ich würde sagen, an der Stelle können wir jetzt einen ganz dicken Punkt setzen. Vielen Dank an Simone und Sascha und Rick für diese ganz tollen Statements und wichtigen Dinge, die ja heute gesagt worden sind. Ich hoffe, auch Sie haben jetzt ein bisschen mehr Wut in sich und können ein bisschen
Zorn,
ganz Wut. Wichtig, Zorn in sich und können jetzt hier mal dem Antaios Verlag oder wem auch immer einen Besuch abstatten und sich mal anschauen, was die so an Hass schüren.
Oh, das wird jetzt bestimmt aber sofort ausgelegt.
Nein, einfach reinschauen und also sich informieren, aber nicht da stehen und missmachen. Genau. Sondern
hier sind noch ein paar Broschüren und so, also wenn Sie mögen, einfach nach vorne kommen.
Ja. Genau. Vielen Dank.
Ja, klar.
Wenn jetzt irgendwas passiert, ja. Verlage gehen ja rechts vorne an zu Hausbesuchen auf.
Du hast gesagt, die sollen reinschauen.
Ja, dann hätte ich auch nichts dagegen.
Oder? Ja, wäre die Kritik gewesen, das nicht zu tun.
Ja, ja.
Wir haben 80 Jahre alle Straßen für uns. Bevor wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, dass wir zu Tode
kuscheln. Aber keines zu Tode kuscheln?
Ja, ich bin dafür, dass wir das.
Ja, ja, klar. Ich weiß,
vielleicht nicht direkt in der Öffentlichkeit.
Ich frage jetzt mal, ob Sie sicher sind, dass Sie das Richtige haben. Es gibt nämlich noch einen Autor, der fast genauso ist. Ja? Also Sie haben, okay, alles klar.
Das passiert mit dem nicht oft. Es gibt einen ganz bekannten Romanautor, der heißt Sascha Stanisic. Dann wird das schon mal verwechselt mit mir.
Wer ist denn der große
Ja, Sie, Leiter,
der Waldschwarm und der andere? Es sind denn noch die beiden Schriftsteller mit den Enden für den gleichen Namen, wo der eine im Wald sein Fiction schreibt.
Der eine ist der Waldschwarm, der mit der Zeit schreibt. Ja. Und der andere ist dieser Science-Fiction-Autor, der Millionen verkauft.
Sie haben Interesse. Interesse.
Genau.
Ich würde es Ihnen sogar verkaufen.
Und dieser Name steht auch öfter auf der
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.